Untersuchungen, was Depressionen angeht, Krebsvorsorge. Infrarot wird ja auch aktiv in der Krebstherapie eingesetzt, bis hin zu Parkinson, Entgiftung, Gewichtsverlust und. Also auch dort nimmt die Studienlage immer mehr zu. Und dementsprechend gibt es auf beiden Seiten auch wirklich Evidenz dafür, dass es förderlich für die Gesundheit ist. Die Frage ist, glaube ich, also dementsprechend mehr, welcher Saunatyp passt zu mir? Und da ist natürlich auch nochmal die Frage oder die Überlegung, wie ich das konkret im Alltag nutzen möchte.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Healthy Show. Mein Name ist Johannes Kettloth, ich bin der Host und nehme euch heute mal auf einen Solo-Podcast mit. Normalerweise interviewen wir ja Expertinnen und Expertinnen aus den verschiedenen Bereichen. So hatten wir zum Beispiel den Professor Dr. Jörg Spitz zum Thema Licht und Vitamin D. Wir hatten einiges über Biohacking, über Eisbäder, über Gesundheit. Und heute habe ich mal die Ehre, bei euch eine Solo-Episode aufzunehmen. Und zwar geht es da um eins meiner Lieblingsthemen, und zwar welche Rolle Infrarot spielt, was Infrarot denn eigentlich ist, welche Anwendungsbereiche wir heute haben, wie man das Ganze im Alltag gut einbinden kann und natürlich auch, welche gesundheitlichen Vorteile es dadurch gibt. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Johannes Kettloth, seit mittlerweile 10 Jahren mit Clearlight tätig. Clearlight stellt hochwertige Infrarotsaunen und Infrarotlösungen für die menschliche Gesundheit her. Genau, und jetzt neuerdings sozusagen auch mit der Healthy Show. Healthy steht für Health Simplified. Das heißt, auch da haben wir eigentlich eine neue Marke geschaffen, über die wir Aufklärung, Produkte und gesundheitliche Tipps für die Menschen im Alltag bereitstellen möchten. Und heute geht es eben ganz konkret um das Thema Wärme, Infrarotsauna, Infrarot. Und das ist ein großes Passionsthema von mir. Wie gesagt, 10 Jahre schon im Bereich, in vielen verschiedenen Podcasts gewesen. Und das erste Mal eine Solo-Episode für mich. Von daher hoffe ich, dass ihr einiges mitnehmt. Ich habe mir natürlich einige Agendapunkte und einige Fragen und Themen überlegt. Sofern ihr nach dem Podcast noch Fragen habt, kommentiert es doch einfach unter dem Video oder im Podcast. Und dann gehen wir doch darauf ein. Also, wir reden heute über Infrarot. Was ist Infrarot? Infrarotes Licht, sollte ich eher sagen, ist Teil des unsichtbaren Lichtspektrums. Warum sowohl sichtbar als auch unsichtbar? Weil es sozusagen gerade im Nahinfrarotbereich so ein bisschen in den sichtbaren Bereich reindringt. Ich werde unten auf jeden Fall ein Bild verlinken. Dort sieht man sozusagen diese verschiedenen Spektrenbereiche oder Lichtbereiche. Und Infrarot finden wir sozusagen ganz klar in diesem Lichtspektrum auch wieder. Infrarotes Licht wird in 3 verschiedene Spektralbereiche unterschieden. Im Englischen redet man dort sozusagen unter Near, Middle and Far Infrared. Das heißt dann, das deutsche Pendant ist Nah-, Mittel- und Ferninfrarot. Und es hat sich aber auch sowohl vom Strahlen, vom deutschen Amt für Strahlenschutz, als auch aber natürlich auf Wikipedia, haben sich die Begriffe A-Infrarot, B-Infrarot und C-Infrarot etabliert. Infrarot A steht hier für das Nahinfrarote. Das ist sozusagen eine sehr kurzwellige Strahlung, die aber sehr energieintensiv ist und tendenziell auch relativ tief eindringt. Wir haben dann das mittlere Infrarot, das sozusagen vom Wellenlängenbereich eben ab so 1 bis 1,5 Mikrometer beginnt. Nahinfrarot liegt eben darunter. Und das mittlere Infrarot dringt etwas weniger tief ein, ist aber komplett unsichtbar und es ist auch etwas intensiver vom Empfinden, vom Gefühl her. Wir gehen nachher noch so ein bisschen auf die gesundheitlichen Vorteile dieser verschiedenen Strahlenbereiche ein, von daher da kommt nochmal einiges dazu. Und dann haben wir den Ferninfrarotbereich. Der Ferninfrarotbereich hat ein sehr breites und großes Lichtspektrum. Eigentlich sagt man sozusagen alles von 5 Mikrometer aufwärts, also bis zu 10, 15, 20, 25 Mikrometer ist alles der Ferninfrarotbereich. Das ist komplett unsichtbar und ist eine eher langwellige Strahlung, die sehr sanft ist. Ne? Also vom Gefühl für die Leute, die das noch nicht gespürt haben, ist das so dieses Gefühl, wenn man jetzt im Sommer sich ins Gras legt und man hat sozusagen die Sonne, die einem schön auf den Bauch scheint, das ist das Gefühl von diesem Ferninfrarot. Und es ist warm. Und das ist eben das Paradoxe oder das Lustige, obwohl es technisch gesehen oder physikalisch gesehen Licht ist und sozusagen eine Wellenlänge angegeben wird und es gibt eine physische Einheit, ein Mikrometer oder Nanometer, empfinden wir Menschen das eben als Wärme. Also es ist elektromagnetische Strahlung und das Ferninfrarot ist dort eben die sanfteste Form. Es dringt auch am wenigsten tief in den menschlichen Körper ein, ist damit sozusagen aber auch am unbedenklichsten, wenn man sich einfach nicht verbrennen kann. Und ist sozusagen auch wirklich im Alltag, zum Beispiel bei Heizelementen oder auch bei einer Kerze, spüren wir die Wärme sehr angenehm, einfach viele Anwendungen findet. Infrarot selber wurde schon im 18. Jahrhundert von William Herschel entdeckt und ist sozusagen eigentlich auch nichts Neues, hat aber sozusagen vor allem eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer mehr Anwendung gefunden. Heute oder vor allem in den, ich sag mal, im Rahmen der technologischen Fortschritte gab es dann sozusagen auch im 19. und 20. Jahrhundert natürlich mehr Möglichkeiten, das zu quantifizieren und zu messen. Und so wurde es vor allem eigentlich von den Japanern, ich glaube, in 1976, 1980 kam es dann wirklich auch zur Anwendung von dem Ferninfrarot für die menschliche Gesundheit. Vorher wusste man, dass es sozusagen existiert. Es kam auch in natürlicher Form vor, aber es gab sozusagen wenig konkrete Anwendung, zumindest dann, wenn es um die menschliche Gesundheit ging. Wir müssen aber natürlich, wenn wir über diese Anwendung von Infrarot und vor allem auch über die Infrarotkabine oder Infrarotsauna sprechen, müssen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen überlegen, naja, wann wurden denn die ersten wirklichen Sauna- oder Wärmeerfahrungen eigentlich von den Menschen her probiert? Und da kann man sozusagen noch einige weitere Jahrhunderte Jahre zurückgehen. Es gibt sogar auch einige Leute, die sagen, naja, noch, man kann sogar mehrere tausend Jahre zurückgehen. Und was man definitiv weiß, ist, zum Beispiel auch die Indianer in Amerika oder auch die Azteken in Mittel- und Südamerika irgendeine Form der Sauna praktiziert haben. Im Englischen sagt man sozusagen dazu Sweat Lodges. Das war also wirklich eine Struktur, die oft mit Tierhäuten sozusagen dicht gemacht wurde. Und dann wurde drin ein Feuer entfacht. Und tendenziell wurde das Feuer aber schon vor dem Aufbau entfacht, damit sozusagen die Steine und auch die Glut eine dementsprechende Hitze entwickeln kann. Man hat dann dort eben diese Tierfelle raufgestapelt und hat sich dann in diesen heißen Raum begeben. Es ist nicht so ganz klar, ob das damals auch schon mit Wasseraufguss praktiziert wurde, wie es ja heutzutage in vielen finnischen Saunen der Fall ist, oder ob man vor allem eben diese heißen Steine verwendet hat. Und dann wäre man eigentlich eher schon bei einer Anwendung von Infrarot. Das wusste man natürlich damals nicht. Man hat einfach gemerkt, dass diese Steine über mehrere Stunden die Hitze sehr gut speichern können. Und dementsprechend ist einfach auch mit der Zeit sich dann richtig schön erwärmt. Das gab es ja früher dann auch im Mittelalter, glaube ich, dass zum Beispiel auch heiße Steine unter die Bettdecken damals gelegt wurden, um das Bett einfach vorzuwärmen. Und das ist de facto gesehen auch eine Form von Infrarot, ohne dass man es eben wusste. Genau, von daher auch damals sozusagen zu Zeiten von den Azteken oder aber natürlich auch schon von den Indianern, vor allem wurden dort die Sioux-Indianer hervorgehoben, wurde diese Form der Wärmetherapie oder Wärmeanwendung schon praktiziert, um den Körper zu reinigen. Also ich habe selber auch mal eine Sweat Lodge in Neuseeland gemacht. Das war sehr traditionell gehalten, wurde dort von einem Maori, also den neuseeländischen Ureinwohnern, durchgeführt. Und da war es eben auch so, dass man 2 bis 3 Stunden in diesem heißen Zelt saß. Es wurde tendenziell, war es eigentlich nicht gestattet zu trinken. Luft sollte sowieso nicht zugeführt werden und es ist natürlich sehr intensiv. Es ist wirklich eine Grenzerfahrung gewesen. Es ist auch, ich habe es vorhin mal nachgelesen auf Wikipedia, es ist etwas kontrovers, weil es natürlich nicht gesteuert werden kann, wie es heute bei diesen moderneren Saunen der Fall ist. Aber ich finde es einfach sehr spannend, dass diese Form der Reinigung, des Entgiftens oder auch des gemeinsamen Schwitzens, das war ja auch ein soziales Unterfangen, wie gesagt, mehrere hundert bis tausend Jahre zurückgeht. Wir haben natürlich in Europa sowieso auch die Saunanation Finnland. Auch da wird jetzt seit mehreren Hunderten von Jahren eine Form der Sauna praktiziert. Ich glaube, das ist auch pro capita die Nation, die am meisten Saunen hat. Aber natürlich wir auch in Deutschland oder in der Dachregion sind das natürlich gewöhnt, auch einfach in öffentliche Saunaeinrichtungen zu gehen. Covid hat da natürlich so ein bisschen Strich durchgemacht, aber ich bin selber auch so aufgewachsen, dass wir als Familie immer in die Sauna gegangen sind. Genau, heutzutage, wenn wir jetzt uns nochmal auf diese Infrarotanwendung konzentrieren, gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungen. Das technische Verständnis und aber natürlich auch die Innovations- und Ingenieursleistung hat es natürlich uns ermöglicht, einfach eine Vielzahl von verschiedenen Technologien zu entwickeln. Wir machen das natürlich mit den Infrarotsaunen, die damals zum Beispiel in Japan in den 1980ern an Popularität gewonnen haben. Aber es gibt Infrarot im Krankenhaus, sozusagen zur Erwärmung von neugeborenen Kindern. Es gibt Infrarot im Restaurantbereich, um das Essen warm zu halten. Es gibt Infrarot im Industriebereich, um sozusagen die Trocknung von Lacken zu beschleunigen. Es gibt Infrarot in Form von Kerzen, in Form von dieser klassischen Rotlichtlampe, die wir alle kennen. Und aber natürlich auch in Form von Infrarotsaunen. Das Spannende ist auch, dass Infrarot vor allem auch in der Natur viel vorkommt. Also man weiß mittlerweile, dass das Sonnenlicht das gesamte Infrarotspektrum abdeckt und aber sozusagen bis zu 48% aus Nahinfrarot besteht. Das heißt, genau, auch da haben wir eigentlich ein volles Infrarotspektrum vorhanden. Die Sonne ist ja so derzeit zumindest etwas kontrovers zu sehen. Auf der einen Seite brauchen wir die Sonne zur Produktion von Vitamin D, sozusagen für die Bildung von Melatonin. Wir brauchen Licht auch, um morgens das Stresshormon Cortisol zu senken. Man weiß mittlerweile, dass es auch einen beruhigenden oder positiven Effekt auf den Blutzucker hat. Das heißt, ohne Licht gäbe es kein Leben, ne? Für Pflanzen sowieso, für uns Menschen aber genauso. Und dementsprechend wissen wir, und das sagen auch Experten wie der Professor Dr. Spitz oder auch andere Gesundheitsexperten, dass wir Licht brauchen. Wir brauchen das in Form von Rotlicht, in Form von Infrarot, im Tageslicht, wir brauchen das UV-Licht. Und gleichzeitig haben wir natürlich aber irgendwie auch eine steigende Anzahl von Hautkrebs. Wir haben Sonnenmilchhersteller oder Sonnenlotionhersteller, die natürlich sehr stark gegen das Infrarot wettern. Und ich glaube, dementsprechend ist dort eigentlich viel Verwirrung derzeit vorhanden. Ich denke, unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass die Dosis natürlich das Gift macht, weil wir brauchen die Sonne. Aber natürlich ist es nicht förderlich, wenn wir uns verbrennen. Wobei das natürlich eher vom UVB, also vom UV-Licht, vom ultravioletten Licht abhängt. Und trotzdem ist auch das Infrarot derzeit etwas kontrovers gesehen. Ich habe auch auf der Webseite einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben. Wir unterhalten uns viel mit Experten darüber. Und wir oder auch die Experten gehen eigentlich davon aus, dass die Form von Infrarot, wie es dann im Alltag vorkommt, auch absolut unbedenklich ist. Auch natürlich in guten Infrarotsonden unbedenklich ist. Es gibt ja auch die sogenannte Rotlichttherapie, die auch eine Infrarot verwendet, die in über, ich glaube, mehreren tausend Studien, wo auch sozusagen belegt wurde, dass es positive Effekte auf die Gesundheit hat. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Dosis wie bei allem das Gift macht. Heute soll es aber natürlich auch vor allem um die Infrarotsonne gehen. Viele kennen mich, glaube ich, auch in diesem Bereich, weil ich viel über Infrarot, die Anwendung, gesundheitlichen Vorteile gesprochen habe. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich heute die einfach nochmal einen etwas tieferen Einblick gewähre. Oft ist die Frage, ist denn jetzt die Infrarotsonne besser als die klassische Infrarotsonne? Und ich glaube, das ist ja so eine Lieblingsunterhaltung oder eine Lieblingsfrage, wenn man natürlich immer das Optimum sucht. Aber de facto gesehen gibt es hier eigentlich keine klassische Ja-Nein-Antwort und das eine ist auch nicht unbedingt besser als das andere, sondern es kommt immer wirklich darauf an, wonach man auf der Suche ist. Die Infrarotsonne vielleicht nochmal zum Grundverständnis funktioniert eben so, dass man Infrarot-Heizkörper hat, die können aus Carbon, aus Keramik, aus Magnesiumoxid oder aus verschiedenen anderen Materialien erbaut werden. Und die Funktionsweise ist immer so, dass dort ein Strom reinfließt. Dieser Strom erwärmt letztendlich das Oberflächenmaterial. Und mit einer Steigerung der Oberflächentemperatur dieses Materials also emissiert und absorbiert dieser Strahler eben Wärme. Und das heißt, wenn wir sozusagen unsere Hand vor dieses erwärmte Material halten, dann spüren wir eben auch die Wärme. Das kann jeder auch zu Hause mal selber machen, wenn ihr die beiden Hände nehmt und ihr reibt die mal, ich sag mal, 5 oder 10 Sekunden aufeinander und haltet die mal vor euer Gesicht, dann spürt ihr auch, dass wir als Menschen auch eine Wärme abgeben. Das ist bei Infrarotstrahlern und den verschiedenen Materialien nichts anderes. Einige sind intensiver und heißer, das heißt, man kann dort nicht so nah rangehen. Andere sind etwas sanfter. Ja, also zum Beispiel weiß man, dass Carbon eigentlich einen sehr guten Wellenlängenbereich hat, tendenziell aber etwas sanfter ist, wohingegen Keramik oder auch Halogenstrahler, einfach weil die Wärmeleitfähigkeit etwas höher ist, haben sie eine etwas intensivere Wärme. Das heißt, kann meine Hand wahrscheinlich nicht so nah davor halten. Man verbaut dann eben diese Strahler in diese Infrarotsauna. Das führt dann dazu, dass wir mit der Zeit eine Erwärmung des Strahlers haben. Mit der Zeit erwärmt sich dann auch die Lufttemperatur in dieser Infrarotsauna. Wobei das natürlich nicht das primäre Ziel ist, sondern das Ziel einer Infrarotsauna ist eigentlich immer, dass diese hochwertige Infrarotstrahlung einfach ausgeschüttet wird oder erzeugt wird. Wir als Menschen sitzen dann davor. Unsere Haut kann die Strahlung letztendlich aufnehmen oder absorbieren. Und mit der Zeit erwärmen wir uns. Das heißt, unsere Körpertemperatur steigt an. Das Ganze passiert bei eher niedrigeren Temperaturbereichen, 40 bis 60 Grad. Vor allem aber natürlich auch, weil das Ziel nicht ist, möglichst schnell heiße Luft zu erzeugen, sondern es wirklich eher darum geht, die Oberflächentemperatur dieses Heizstrahlermaterials zu erwärmen, damit dann das Infrarot erzeugt wird. Und eine Steigerung der Lufttemperatur ist natürlich aber ein Beieffekt oder ein Nebeneffekt, der sich auch positiv durchaus daraus auswirken kann, weil wir natürlich in dieser Sauna schwitzen möchten. In traditionellen Saunen, also vor allem der finnischen Sauna oder der klassischen Sauna, ist der Mechanismus etwas anders. Wir haben dort eben wirklich einen zentralen Ofen eingebaut. Der ist auch nicht zu übersehen. Und das kennt, glaube ich, auch jeder, der mal in der Sauna war. Dieser Ofen erzeugt heiße Luft. Ne? Wir haben typischerweise Temperaturbereiche von 60 bis 110 Grad. Abhängig davon, ob es eher eine sanftere Sauna ist oder ob es wirklich brachiale 100 Grad haben. Wir haben verschiedene Aufgüsse, ne? Das führt dann dazu, dass die Luftfeuchtigkeit sich erhöht, das Wasser natürlich verdampft und dieser Dampf trägt nochmal zusätzlich dafür bei, dass sich die Temperatur erhöht. In der Anwendung läuft es eben so, dass man in einer klassischen Sauna tendenziell mehrere Runden macht, meistens zwei oder drei. Ne? Die Benutzungsdauer ist 10 bis 15, vielleicht auch 20 Minuten, abhängig von der Lufttemperatur. Und dann dazwischen legt man immer Pausen ein, weil diese Wärme natürlich so intensiv ist. In einer Infrarotsauna läuft das tendenziell anders. Wir haben eigentlich eher eine Sitzung. Man kann zwar auch zwei machen, aber eigentlich ist es so intensiv, dass die meisten Leute das nicht durchführen. Und wir nach einer 15-minütigen Vorwärmzeit oder 20 Minuten, je nachdem, ob man es etwas heißer mag, führt es eben dazu, dass wir uns in die Infrarotkabine setzen und wir haben eine Nutzungsdauer von Minimum 20 Minuten bis zu 45 Minuten. Dadurch, dass die Lufttemperatur, wie gesagt, eher zwischen 60 oder zwischen 40 und 65 oder 60 Grad liegt, dauert es etwas länger, bis unser Körper ins Schwitzen kommt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich auch, dass diese Infrarotwärme, die von den Strahlern in der Infrarotkabine abgesondert wird, die muss natürlich auch erstmal aufgenommen werden. Unser Körper muss sich langsam erwärmen. Und dementsprechend haben wir eine etwas längere Benutzungsdauer. Das Schöne ist aber, dadurch, dass wir länger in dieser Infrarotkabine sitzen und die Temperatur eben auch nicht so exzessiv ist, kann der Körper kontinuierlich ins Schwitzen kommen. Und eben im Rahmen von diesen 40 oder ich sag mal vielleicht sogar 45 Minuten, die man aushält, kann die Körpertemperatur schon um 1 bis 1,5 Grad nach oben ansteigen. Das haben wir selber als Experiment durchgeführt. Es gibt aber auch verschiedene Wearables, mit denen man das selber durchführen kann. Und eben eine 1,5 Grad Körpertemperaturerwärmung ist schon ordentlich. Wir haben dort eben dann auch ein eher künstliches Fieber. Ne? Normalerweise haben wir 36,9 Grad Körpertemperatur, abhängig natürlich davon, wo man misst. Und wenn wir dann 40 bis 45 Minuten in dieser Infrarotsauna sitzen, kommt es eben dazu, dass sich diese Körpertemperatur erwärmt und das eben teilweise bis zu 1,5 Grad Erhöhung. Das heißt, wir haben dann schon eher 38,4 Grad. Und das ist eben schon ein Fieber. Man redet dort immer über ein künstliches Fieber. Das heißt, es ist natürlich Stress, dem der Körper zugeführt wird als Reaktion auf diese Wärme. Wir fangen an zu schwitzen, weil der Körper dagegen kühlen oder sich kühlen muss. Und das führt dann eben dazu, dass wir mit der Zeit wirklich ins Schwitzen kommen und das auch natürlich ein Workout für unser Herz-Kreislauf-System ist. Ob jetzt die eine oder die andere Form der Sauna besser ist, lässt sich, finde ich, schwierig beantworten. Es gibt für beide Seiten ganz klare Argumente. Die klassische oder finnische Sauna gibt es einfach schon länger. Das heißt, der wissenschaftliche Konsens und wissenschaftliche Studien sind ausführlicher vorhanden. Aber auch Infrarot ist vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren immer mehr ein Thema in verschiedenen Studien gewesen. Die Studien reichen von Untersuchungen, was Depression angeht, Krebsvorsorge. Infrarot wird ja auch aktiv in der Krebstherapie eingesetzt, bis hin zu Parkinson, Entgiftung, Gewichtsverlust und, und. Also auch dort nimmt die Studienlage immer mehr zu. Und dementsprechend gibt es auf beiden Seiten auch wirklich Evidenz dafür, dass es förderlich für die Gesundheit ist. Die Frage ist, glaube ich, also dementsprechend mehr, welcher Saunatyp passt zu mir? Und da ist natürlich auch nochmal die Frage oder die Überlegung, wie ich das konkret im Alltag nutzen möchte. Ich selber liebe die klassische Sauna, versuche sie immer am Wochenende zu nutzen, ist für mich auch etwas sehr Soziales, ne, weil man die Sauna tendenziell mit verschiedenen Leuten teilt. Man macht mehrere Runden und ich zelebriere es einfach sehr als Ritual. Nachteil ist man natürlich, es ist zeitaufwendig. Ne? Also wenn ich in so eine Saunalandschaft gehe, dann bin ich meistens 2 bis 3 Stunden auch beschäftigt. Und genau, wenn ich sie zu Hause habe, ist es eben trotzdem ein zeitlicher Invest, weil ich natürlich erstmal diese lange Vorwärmzeit für die traditionelle oder klassische Sonne habe. Bei Infrarotsaunen läuft es etwas anders. Es gibt deutlich weniger gewerbliche Einrichtungen. Also gerade auch wenn man dann irgendwelche Saunalandschaften gibt, gibt es meistens keine Infrarotsaunen. Der Grund dafür ist auch einfach der, dass es keine wirklich großen Infrarotsaunen gibt, sondern Infrarot eigentlich eher in kleinere, also ich sag mal 2 bis 4 Personenkabinen auftritt. Hier ist der Grund ganz einfach, dass diese Infrarotstrahler natürlich auch so angeordnet sein müssen, dass es wirklich einen gesundheitlichen Nutzen hat. Und genau, dass es natürlich auch einfach sehr subjektiv ist vom Empfinden. Also eine klassische Sauna, die ist halt einfach auf 80 oder 90 Grad. Eine Infrarotsauna kann einfach individuell eingestellt werden und ist natürlich auch, ja, einfach persönlichere Präferenz. Der Vorteil ist aber natürlich auch, dass ich wirklich nur 15 bis 20 Minuten Aufwärmzeit habe. Und dann, ich sag mal, 30 bis 45 Minuten die Sauna nutze. Wenn ich das nun also im Alltag integrieren möchte, habe ich einen zeitlichen Invest von tendenziell einer Stunde für sozusagen diese Infrarotsaunanutzung und bei einer klassischen Sauna zumindest dann, wenn ich sie zu Hause nutzen möchte, sicherlich eine Stunde Vorwärmzeit und dann mache ich mehrere Runden. Das heißt, ich glaube, sozusagen 2 bis 3 Stunden bin ich durch damit. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber natürlich auch eine Kostenfrage. Tendenziell in der Anschaffung gibt es solche und solche Preise. Ich kann wahrscheinlich für 2.000, 3.000 Euro ein Modell kaufen oder ich kann aber natürlich auch hochpreisiger kaufen. Das hängt wirklich davon ab, wie viel Geld und ich ausgeben möchte und ob ich für Qualität zahlen möchte oder nicht. Und das ist sozusagen der Anschaffungspreis. Der zweite Punkt ist aber natürlich auch die laufenden Kosten. Also eine klassische Sauna, zumindest dann, wenn sie mit Strom betrieben wird, was häufig der Fall ist, einfach weil es sozusagen noch entspannter ist, als dass ich immer ein Feuer machen muss und immer Holz nachlegen muss, haben tendenziell Starkstromanschlüsse. Also wir haben sozusagen 5 kW, 6, 7, 8, 9, 10 kW, je nachdem, wie groß die Sauna ist. Das heißt, ich habe dann natürlich auch einen deutlich höheren, muss aber deutlich mehr und für deutlich mehr Kilowattstunden zahlen, weil es mehr Leistung ist und auch länger dauert. Infrarotsaunen in den meisten Fällen passen ganz normal an 16 Ampere Schuko-Stecker. Das heißt, ich kann sie wirklich, ich sage jetzt mal, im Kinderzimmer aufstellen, im Flur, im Keller, in der Garage und kann sie einfach an den normalen Haushaltsstrom anschließen. Meistens haben die Modelle so zwischen 1,5 Kilowatt bis zu 3 Kilowatt. Und dann kostet mich so eine Sitzung eben, ich sag vielleicht mal 60 Cent, wenn ich das wirklich mal einmal pro Stunde machen möchte. Das ist natürlich abhängig vom, sorry, einmal pro Tag. Das ist natürlich abhängig vom Strompreis und aber natürlich auch von der Häufigkeit der Benutzung. Aber das macht die Sache eben auch so spannend, weil die Wissenschaft ganz klar gezeigt hat, dass eine häufigere Verwendung der Infrarotsauna eigentlich besser ist für die Gesundheit, weil es sozusagen regelmäßig zu dieser Anregung des Herz-Kreislauf-Systems kommt, weil wir regelmäßig schwitzen und darüber entgiften können, weil wir gezielt Entzündungen im Körper reduzieren können und das macht die Sache natürlich sehr attraktiv. Insofern jetzt, dass wir wirklich eine Stunde pro Tag aufwenden müssen, das Ganze von den laufenden Kosten sehr erschwinglich ist, und aber natürlich auch zeitlich gesehen einfach sehr attraktiv ist. Da sehe ich ganz klar Pluspunkte bei der Infrarotsauna. Aber natürlich ist das typenabhängig. Ich glaube, die beste Kombi ist die Kombination aus beidem. Also unter der Woche möglichst die Infrarotsauna und wirklich gucken, dass ich das regelmäßig eine gewisse Frequenz und Routine reinbekomme. Und dann vielleicht am Wochenende das sozusagen mit Freunden oder Familie wirklich als soziales Experiment zu sehen. Das ist aber natürlich auch Luxus, den Platz muss man haben, das Geld muss man haben, aber wenn man sich sozusagen Gedanken macht über das Nonplusultra, dann wäre das, glaube ich, schon das Beste. Wenn es um weitere Anwendungsbereiche von Infrarot geht, kommt oft die Frage, wie denn jetzt der Unterschied zu dieser klassischen Rotlichtlampe ist. Vielleicht nochmal als kurze Erklärung, die Rotlichtlampe, so wie wir sie kennen oder so wie ich sie auch aus der Jugend kenne, ist eben eine Glühbirne oder es kann eine Halogen, das kann eine klassische Glühbirne sein und die erzeugt Wärme. Diese Wärme ist tendenziell im nah- und mittleren Infrarotspektrum, das heißt, sie dringt relativ tief ein. Sie ist sehr intensiv, das heißt, ich kann mich auch wirklich dran verbrennen. Dementsprechend muss man auch einen Abstand halten und es auch nicht zu lange machen. Und die Wirkweise ist aber eben so, dass wir uns tendenziell mit dem Gesicht oder vielleicht auch mit dem Ellenbogen, je nachdem, wo wir Symptome haben, davor setzen. Die Wärme sorgt für eine Gefäßerweiterung, wodurch sozusagen einfach eine bessere Durchblutung und ein besserer Sauerstofftransport garantiert werden kann. Die Lampe kosten, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Euro, finden seit mehreren Jahrzehnten Anwendung und verwendet eben auch Infrarot, aber eben nur gezielt. Das heißt, es geht wirklich darum, eine gewisse Körperregion zu bestrahlen, dort eben eine Erwärmung zu erreichen und dann eben eine Gefäßerweiterung herbeiführen. Bei einer Infrarotsauna läuft das eben anders. Wir haben zwar auch Infrarot und je nachdem, welchen Strahlertypen wir verwenden, ob Halogen, ob Carbon oder ob Keramik, haben wir sozusagen auch ähnliche Wellenlängenbereiche, aber eine Infrarotsauna funktioniert vor allem eben für eine Ganzkörperanwendung. Das Ziel ist es eben ganz klar, alle Bereiche des menschlichen Körpers mit Ausnahme des Kopfes, weil Wärme auf den Kopf einfach sich wie Stress anfühlt und man so einen Hitzeschädel bekommt, zu erwärmen. Und das schafft man eben dann, wenn man A, gute Heizkörper hat und B, aber auch eine gute Anordnung. Es gibt ja auch einige Hersteller, die haben einen Strahler im Rückenbereich. Da fehlt aber natürlich der gesamte restliche Teil des Körpers, wodurch dann eben auch die Wärmeerfahrung nicht so intensiv ist. Und genau, also wir wollen eine Ganzkörpererwärmung haben. Wir wollen das möglichst gleichmäßig, möglichst sanft und trotzdem intensiv. Was meine ich damit? Naja, das Ziel einer Infrarotsauna oder Infrarotkabine ist es eben ganz klar, den menschlichen Körper zu erwärmen. Ich möchte ins Schwitzen kommen. Ich möchte, dass mein Herz-Kreislauf-System angeregt wird. Es soll sich aber gut anfühlen. Ich will mich nirgendwo verbrennen, sondern es soll wirklich gleichmäßig sein, sodass ich danach denke, Mensch, das war angenehm, aber trotzdem intensiv und jetzt muss ich aus dieser Sauna raus, weil es mir einfach zu viel wird. Ne? Und das ist eben ganz klar die Funktion bei einer Infrarotsauna. Das heißt, wir haben eher eine Ganzkörpererwärmung und bei einer klassischen Rotlichtlampe haben wir eher eine punktuelle Erwärmung, wenn man so möchte. Das ist erstmal so die Funktionsweise von Infrarot, einige Unterschiede auch zur klassischen Sauna und aber auch zu Rotlichtlampen. Wenn es jetzt um die gesundheitliche Wirkung der Infrarotsauna oder Infrarotwärmekabine geht, gibt es eigentlich eine Vielzahl von gesundheitlichen Faktoren. Wichtig ist nochmal zu verstehen, dass eine Sauna oder auch eine Infrarotwärmekabine eigentlich immer über eine Erhöhung der Körpertemperatur funktioniert. Das heißt, der Effekt ist wirklich, ich setze mich in diese Sauna, sei es jetzt Infrarot oder klassisch, und mit der Zeit soll sich meine Körpertemperatur erwärmen. Entweder es passiert über heiße Luft oder es passiert über Infrarotstrahlung. Aber die Wirkweise ist immer eine Erhöhung der Körpertemperatur. Über diese Erhöhung der Körpertemperatur passieren verschiedene Sachen im Körper. Punkt 1, unser Herz-Kreislauf-System wird angeregt. Also dadurch, dass wir diese Wärmezufuhr haben, passieren gewisse Prozesse im Körper deutlich schneller. Und aber auch unser Herz oder unser gesamter Organismus muss Energie aufbringen, um mit dieser zusätzlichen Wärme klarzukommen. Wir haben eine Körpertemperatur im Ruhezustand von ungefähr 36,9 Grad, abhängig davon, wo gemessen wird. Und diese Körpertemperatur ist für uns eigentlich ideal. Es gibt nun auch Leute, die haben eine erhöhte Körpertemperatur oder eine geringere. Die Ursachen dafür können recht vielseitig, recht unterschiedlich sein. Aber de facto gesehen führen wir unserem Körper Wärme zu und unser Körper muss damit klarkommen. Das führt tendenziell dazu, dass auch eine klassische Sauna oder auch eine Infrarotsauna letztendlich wie eine Sporteinheit oder ein Workout für unser Herz-Kreislauf-System oder wie ein Workout für unseren Herz-Kreislauf-System agiert. Was meine ich damit? Studien haben gezeigt, dass sowohl bei klassischen als auch Infrarotsaunen es dazu führt, dass unser Herz-Kreislauf oder der Pulsfaktor gesehen ansteigt. Genau, ein Anstieg der Körpertemperatur führt ultimativ zu einem Anstieg des Pulses und dadurch pumpt unser Herz einfach schneller und wir haben wirklich einen erhöhten Energiebedarf im menschlichen Körper. Ich habe das selber mit dem Aura-Ring oder auch mit verschiedenen anderen Wearables getestet und im Rahmen von so einer 30- bis 45-minütigen Saunasitzung ist es bei mir dazu gekommen, dass ich einen 130er, 140er Puls hatte. Das ist sozusagen weit mehr als diese Cardio-2-Zone, die derzeit studiert wird. Und die auch, von der man weiß, dass es sozusagen verschiedene gesundheitliche Vorteile hat. Vielleicht für die, die das noch nicht verstehen, was Cardio 2 ist, stellt euch vor, ihr joggt und ihr wollt die Intensität erreichen, dass ihr gerade noch beim Joggen reden könnt, aber so, dass es quasi schon leicht anstrengend wird. Wenn ihr nicht mehr dabei reden könnt, dann seid ihr über diese Zone 2 hinaus. Und das weiß man eben, dass das sehr sanft ist, aber trotzdem intensives Herz-Kreislauf-System. Das ist einfach gerade ein sehr interessantes Studienthema. Einen ähnlichen Effekt erreichen wir in der Sauna, weil wir können uns in der Sauna unterhalten, aber irgendwann erreichen wir sozusagen diesen Punkt, dass es wirklich anstrengend für uns wird und wir eigentlich das Gefühl haben, wir müssen jetzt raus aus dieser Sauna. Wenn man dabei den Puls misst, dann erreicht man eben diese 130, 140, vielleicht sogar 150, wenn man sehr lange drin bleibt. Das zeigt einfach ganz klar, dass unser Herz-Kreislauf-System oder unser ganzer Körper arbeiten muss, um mit dieser zugeführten Wärme klarzukommen. Der Effekt ist sowohl bei Infrarot als auch bei klassischen Saunen so. In einer klassischen Sauna passiert dieser Effekt tendenziell etwas schneller, weil wir sozusagen bei höheren Temperaturen nicht ganz so lange drin bleiben. Bei Infrarotsaunen passiert das eher am Ende. Das heißt, ich muss auch eben dementsprechend länger in der Infrarotsauna drin bleiben, um diese Intensität zu erreichen. Tendenziell eben ab 30 Minuten, 45 bis, sorry, 30 bis 45 Minuten in diesem Bereich passiert das eben. Und als generelle Empfehlung möchte man eigentlich so lange in dieser Sauna bleiben, dass es sozusagen anstrengend wird und man dann drei tiefe Atemzüge nimmt und dann aus dieser Sauna rausgeht, damit man sozusagen sein System nicht überreizt oder nicht überbeansprucht. Das heißt, aus gesundheitlicher Sicht ist das natürlich total spannend. Wir haben, während wir in dieser Sauna uns entspannen, uns erholen und oder vielleicht ein Gespräch führen oder einen Podcast hören oder meditieren, haben wir einen Anstieg der Herzfrequenz. Unser Herz muss mehr pumpen. Wir haben de facto gesehen einen kleinen Workout für unser kardiovaskuläres System, was gleichzusetzen ist sozusagen mit einer Form von Cardio. Wir haben aber natürlich noch verschiedene andere gesundheitliche Vorteile. Ja, und diese Vorteile sind unter anderem die Entgiftung. Lange wurde das als sehr skeptisch gesehen, weil man eben dachte, naja, wir schwitzen ja eigentlich nur Wasser aus. Die Entgiftung funktioniert auch über die inneren Organe, wie sozusagen Leber, Niere und vielleicht auch der Darm zu einem gewissen Grad. Und das wurde aber in einer spannenden Studie im Jahre 2014 auch widerlegt. Das heißt, dort hat man sich eben angeguckt, naja, welche Stoffe werden denn über den Schweiß abgesondert und gibt es einen Unterschied in der Absonderungs- oder Konzentration von gewissen Schwermetallen im Schweiß im Vergleich zum Urin oder sozusagen auch zum Kot. Und dort hat man, oder diese Studie hat einmal ganz klar bewiesen, dass der Schweiß oder das Schwitzen durch die Haut eben ein zentraler Weg für die Entgiftung darstellt. Das heißt, man hat eigentlich konkret geguckt, naja, welche Metalle oder welche Stoffe lassen sich gut entgiften. Das sind vor allem Schwermetalle wie Cadmium, Arsen, Quecksilber, aber wir haben sozusagen auch verschiedene Verbindungen, wie zum Beispiel ja, verschiedene Plastik, also PCAs, PCBs, die sozusagen vor allem in Weichmachern oder auch in gewissen Plastikflaschen drin sind oder drin waren, natürlich auch in der Umwelt zirkulieren. Dementsprechend weiß man heutzutage, dass die Entgiftung über die Haut und auch über das Schwitzen und aber natürlich auch über die Infrarotsauna ein zentraler gesundheitlicher Vorteil ist. Man kann sicherlich nicht alles im Alltag gleich lassen. Ich kann nicht mir irgendwie Standardleitungswasser reinpfeifen und dann aber sozusagen sagen, okay, ich nutze jetzt hier Infrarotsauna und dann wird das hier entgiftet, sondern ich glaube auch da vielleicht nochmal der Hinweis, dass die Entgiftung natürlich ganzheitlich betrachtet werden sollte und eben nicht nur auf die Infrarotsauna reduziert wird, sondern es immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Themen ist. Genau, wir haben eine Reduzierung von Entzündungserscheinungen, also dadurch, dass wir sozusagen das Immunsystem hochfahren, die Körpertemperatur steigt, kommt es auch dazu, dass freie Radikale in unserem Körper letztendlich gebunden und ausgeschieden oder abgesondert werden können. Und die Studienlage ganz klar gezeigt hat, dass eine Konsequenz von diesen sozusagen Reduzierung der freien Radikale und aber auch oxidativen Stress eigentlich eine Linderung von Entzündung ist. Das kann sich in Form von einer chronischen Entzündung, zum Beispiel Arthritis, so äußern, dass man weniger Schmerzen hat oder weniger Symptome hat. Genau, bei der Haut kann sich das eben so äußern, dass wir zum Beispiel Verbesserungen bei Schuppenflechte gesehen haben oder auch bei Akne, was ja letztendlich auch komplexere Entzündungserscheinungen in der Haut sind. Hier aber nochmal der Hinweis auch, sowohl bei Arthritis als auch bei anderen Entzündungen, dass bei einigen Menschen Wärme sich sehr angenehm anfühlt, dass es wirklich auch zu einer Linderung der Symptome oder der Schmerzen führen kann, bei anderen aber Kälte etwas besser wirkt. Wir haben da auch die Simone Koch nochmal im Interview, das werde ich mit ihr auch nochmal besprechen. Aber man weiß heutzutage, dass sowohl Kälte als auch Wärme spannende Methoden zur Entzündungslinderung sind. Man das aber selber mal testen sollte, ob sich Kälte oder Wärme besser anfühlt. Spannend ist auch, dass die Infrarotsauna oder Infrarot auch für Gewichtsverlust getestet wird oder wurde. Hier natürlich auch immer die Nachfrage, na ja, aber ich verliere doch eigentlich nur Wasser. Und da hat eben, weiß man mittlerweile auch, dass es nicht nur so ist. Ich meine, wir verlieren natürlich Wasser und das auch nicht wenig. Sozusagen als Schätzung sagt man so einen halben Liter bis zum Liter. Aber in diesem Schweiß oder in dem Wasser, was wir verlieren, sind A, auch verschiedene andere Stoffe, wie zum Beispiel Mineralien, die natürlich auch einen Einfluss auf unser Gewicht haben. Und aber, was man auch quantifizieren konnte, ist, dass diese zugeführte Wärme und die erhöhte Aktivität im Kreislauf und vom Herzapparat, dazu führt, dass unser Körper mehr Energie aufbringen muss für sozusagen das Kühlen und für die inneren Prozesse. Ja, das wurde zum Beispiel von der Universität Binghamton in New York durchgeführt. Da hat man sich einmal angeguckt, naja, was passiert denn, wenn Leute dreimal die Woche so einen Infrarotsauna benutzen? Das war auch eine Killer-Sauna, von daher kenne ich die Studien ganz gut. Und man hat sich einfach angeguckt, was passiert nach 3 Monaten. Wie gesagt, dreimal pro Woche. Tendenziell haben sie, glaube ich, morgens sich angeguckt und abends angeguckt. Also 2 verschiedene Gruppen. Eine hat morgens sauniert, eine hat abends sauniert. Und der Rest ist sozusagen gleich geworden. Also sie haben nicht noch irgendwie Sport nebenbei gemacht oder die Ernährung umgestellt, sondern einfach alles gleich gelassen. Und dort hat man eben gesehen, dass nach 3 Monaten sich eine 4- bis 5-prozentige Körperfettreduzierung eingestellt hat. Die Hypothese ist dort so ein bisschen, dass es eben mit dem menschlichen Wachstumshormon, also dem Human Growth Hormone, zusammenhängt. Und für mich erklärt sich das aber logisch eben auch so, dass natürlich dieser Workout für unser System natürlich auch mehr Energie bedarf. Und diese Energie, entweder beziehen wir die über die Nahrung oder aber natürlich über unsere Fettreserven, weil irgendwo muss diese Energie herkommen. Ja, Ben Greenfield ist sozusagen einer der bekanntesten Biohacker aus Amerika, glaube ich, Ultra-Triathlet und war sonst irgendwie auch fittest man alive so ein bisschen. Der hat sich das auch mal angeguckt und hat das dann auch noch mit dem Blutglucose oder mit der Blutzuckerspiegelmessung sich mal angeschaut und hat eben auch gezeigt, dass sozusagen nach oder während einer Infrarotsauna der Glukosespiegel sehr stark ansteigt. Das heißt, Energiereserven werden eben mobilisiert, weil diese Energie verwendet wird für den menschlichen Körper. Genau, von daher da auch spannend. Wir haben natürlich bei Infrarot auch generell die Linderung von Verspannung oder von Schmerzen. Ich glaube, das kennen wir selber. Auch die Wärmflasche in Form von Wärme kann ja auch schon lindernd wirken. Und wenn wir das aber natürlich wirklich in einer Infrarotsauna haben, fühlt sich das auch nochmal gut an. Denselben Effekt haben wir natürlich auch bei einer klassischen Sauna. In Finnland gab es eine sehr spannende Studie, die ist, glaube ich, 2020, 2021 rausgekommen. Hier muss man sagen, dass das eine klassische finnische Saunastudie ist, wobei es hier sicherlich auch einige Parallelen gibt. Aber diese Studie hat sich eben angeguckt, was passiert bei finnischen Männern, das waren 2000 Männer an der Zahl, über einen Zeitraum von 20 Jahren, was passiert mit der Gesundheit, wenn diese Menschen oft in die Sauna gehen. Man hat sich eben angeguckt, was passiert, wenn jemand 2 bis 3 Mal die Woche in die Sauna geht. 3 bis 5 Mal oder sozusagen 5 bis 7 Mal. Und die Studie hat ganz klar gezeigt, dass eine häufigere Saunabenutzung gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und das war jetzt nicht nur irgendwie eine 5-prozentige Verbesserung, sondern die Studie hat wirklich gezeigt, dass das allgemeine Sterberisiko um 43% gelindert werden konnte bei den Menschen, die sozusagen 5 bis 7 Mal in die Sauna gegangen sind. Man hat sich das dann auch mit Demenz und Parkinson und so weiter angeguckt und auch dort gab es ja sehr spannende Prozentzahlen. Ich meine, dass sozusagen sich dieses Parkinson-Risiko um 20 bis 25% reduziert hat. Das kann man natürlich nicht 1:1 auf die Infrarotsauna übertragen, weil diese Studie einfach an klassischen finnischen Saunen durchgeführt wurde. Jedoch gibt es einige Experten, die sozusagen auch sagen, na ja, der physiologische Effekt in der Sauna ist sehr ähnlich, er wird einfach anders erreicht. Gibt es, glaube ich, den Dr. James Nikolaus oder Nikic heißt er, glaube ich, auf Instagram sehr groß, der einfach auch sagt, naja, er glaubt, dass Infrarotsaunen einfach noch mehr gesundheitliche Vorteile haben als die klassische Sauna. Bisher hat das keine Studienlage so richtig beleuchtet, von daher gibt es für mich nicht einen klaren Gewinner, sondern ich sage einfach, naja, ich glaube, die Kombination aus beidem ist gut. Aber wir sollten schon versuchen, möglichst häufig unter der Woche in diese Sauna zu gehen und wirklich dieses Herz-Kreislauf-System einmal zur Anregung zu bekommen. Wir haben ja sowieso auch aus kardiovaskulärer Sicht oder sozusagen Herz-Kreislauf-Erkrankungssicht ist es, glaube ich, über 50% der Tode in Deutschland haben in irgendeiner Weise einen Bezug zu sozusagen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist natürlich eine enorme Zahl, die stressbedingt, vielleicht genetisch bedingt, vielleicht ja auch lifestyle-mäßig bedingt ist. Und ich glaube, dementsprechend sollten wir eigentlich heutzutage uns wirklich konkret darüber Gedanken machen, wie wir unser Herz-Kreislauf-System fit halten können. Und das können wir über Sport machen oder aber, wie die Studie lange gezeigt hat, eben auch über eine Form der Wärmetherapie in Form einer klassischen Sauna oder einer Infrarotsauna. Andere gesundheitliche Vorteile sind ein verbesserter Schlaf. Das kann man auch mit einem Aura-Ring oder mit verschiedenen anderen Wearables ganz gut tracken. Das ist aber natürlich auch das Feedback, was wir als erstes von den Kunden hören. Gerade dann, wenn man die Sauna sozusagen vorm Schlafengehen nutzt, führt letztendlich dazu natürlich, dass wir unser Nervensystem beruhigen können. Ich glaube, jeder kennt das. Man hat einen anstrengenden Tag gehabt und nach Hause ist eigentlich fix und fertig und lässt sich dann eigentlich von Netflix oder irgendwas anderes berieseln. Das hilft uns aber natürlich nicht beim aktiven Entspannen, sondern spannender wäre es wirklich eine leichte Sporteinheit zu machen oder sozusagen meditieren oder atmen oder aber natürlich auch in die Sauna gehen, weil das sozusagen auch gezeigt hat, dass wir darüber aus diesem Zustand oder aus diesem gestressten Zustand rauskommen und sozusagen eigentlich eher in diesen ruhigeren Nervenzustand kommen. kommt. Man redet dort auch immer über den Parasympathikus oder den Sympathikus. Das heißt, da gibt es eigentlich sehr spannende Studienlagen, dass sozusagen auch eine Form der Wärmetherapie, sei es Infrarotsauna oder klassisch, uns eigentlich helfen, diesen Parasympathikus zu aktivieren. Es gibt erste Indizien, die sich angucken, ob oder angeguckt haben, ob die Infrarotsauna auch beim Schlafen uns helfen kann. Also vor allem, ob es uns dabei helfen kann, mehr Melatonin zu produzieren. Melatonin gilt ja als das Schlafhormon, hat eine gesundheitlich stärkere Bedeutung als nur das Schlafhormon. Und dort gibt es aber auch erste Anhaltspunkte, dass eine Sauna sozusagen vor dem Schlafengehen uns dabei hilft, mehr Melatonin zu produzieren. Ich glaube, auch hier ist natürlich, haben wir verschiedene Effekte. Punkt eins, wir haben tendenziell keine grellen LED-Displays in der Sauna oder wir können das Handy nicht mit in die Sauna nehmen. Das heißt, wir tun uns eigentlich was Gutes, eben mal nicht auf diese digitalen Geräte zu gucken. Punkt zwei ist eben auch nochmal die Regulierung des Nervensystems. Das heißt, wenn wir zur Ruhe kommen, bin ich mir auch sicher, dass sozusagen das Melatonin sich besser bilden kann, weil wir dem Körper einfach die Ruhe geben und uns ein bisschen auf diesen Schlaf vorbereiten. Und Punkt drei ist natürlich auch, dass wir uns einfach nochmal gesundheitlich was Gutes tun, dass wir uns entgiften, dass wir unser Herz-Kreislauf-System nochmal eine Anregung geben. Und wenn wir danach so eine schöne kalte Dusche nehmen, kennt, glaube ich, jeder dieses Gefühl, dass man sich einfach wirklich wie neugeboren fühlt. Und gerade abends ist man einfach so glücklich und zufrieden mit dem Gefühl, dass man einfach direkt ins Bett fällt. Das heißt, wir haben eine Schlafverbesserung. Das kann man auch, wie gesagt, selber an sich testen in Form von Aura oder von Whoop oder von mir aus auch die Apple Watch. Das macht die Sache eben sehr spannend. Wir haben auch eine generelle mentale Verbesserung der Gesundheit. Ich glaube, das ist auch auf Stressmarker zurückzuführen. Das ist natürlich auch sehr spannend, weil dort von der Dr. Ashley Mason im Jahre 2022 eine Studie rausgekommen ist. Die hat sich einfach angeguckt, was passiert denn, wenn man den Körper wirklich in so einen leicht hyperthermischen Zustand bringt, also wirklich eine gezielte Erhöhung der Körpertemperatur. Das wurde auch mit so einer Clearlight-Infrarotsauna, mit dieser portablen Lösung, wurde sich das angeguckt. Und man kann da jetzt nicht eine Depression oder auch die mentale Gesundheit messen. Man kann nicht einfach ein Messgerät anlegen wie beim Blutdruck und kann dann das ablesen, sondern das wird immer über verschiedene Fragebögen oder auch einfach die Stimmung in Form von Gesprächen wird das quantifiziert. Und dort aber sozusagen in Form oder in dieser Studie wurde die Auswertung so ausgewertet, dass man eben gemerkt hat, dass, ich glaube, 60% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Verbesserung der mentalen Gesundheit wahrgenommen haben, wenn sie in dieser Infrarotsauna waren. Ich selber leite mir das eben so her, dass es ja schon noch anstrengend ist. Also auch wenn wir sozusagen uns entspannen und uns gut geht und vielleicht meditieren oder auch einen Podcast hören, wird es mit der Zeit anstrengend. Und es ist schon so, dass man sich am Ende so ein bisschen dahingehend auch überwinden muss, aber noch länger in dieser Sauna zu bleiben oder in der Infrarotsauna und es dann mit der Zeit anstrengend wird. Und dieses Gefühl zu sagen, okay, ich bleibe jetzt noch und nehme noch mal 3 tiefe Atemzüge, bevor ich rausgehe, fühlt sich gut an. Und wenn ich dann rauskomme, dann kommt sozusagen so dieses, kommt dieses Gefühl, Mensch, ich habe es geschafft, ich habe meinem Körper was Gutes getan. Das heißt, man fühlt sich auch einfach besser. Ich beobachte das selber auch so ein bisschen bei Eisbädern oder bei kalten Duschen. Macht nie Spaß, ist nie einfach. Und trotzdem ist man danach immer glücklich, weil man sich sozusagen überwunden hat und seinen inneren Schweinehund überwunden hat, länger drin zu bleiben. Und das führt natürlich auch dazu, dass man etwas fröhlicher, etwas mehr im Reinen mit sich ist. Und das haben sozusagen auch diese Probandinnen der Studie berichten können. Es gibt weitere gesundheitliche Vorteile, aber ich glaube, das war jetzt einfach mal ein guter Überblick über die verschiedenen Effekte. Wie gesagt, ich glaube, probieren geht über studieren. Also gerade sozusagen, wenn die Infrarotsauna vielleicht noch nicht auf eurer Probierliste war, dann gibt es verschiedene Einrichtungen, wo man das mal testen kann. Ihr könnt natürlich auch unten kommentieren, wenn ihr sozusagen Möglichkeiten haben wollt. Wichtig ist da eben, dass man auch eine gute Infrarotsauna auswählt. Also ich glaube, es gibt einen deutschen Hersteller, der hat eigentlich nur Strahler im Rückenbereich. Das ist mehr so eine Wärmekabine, wo man also einfach eine angenehme Wärme im Rücken spürt, aber es nicht dazu kommt, dass man wirklich diese gezielte Körpertemperaturerhöhung hat. Und dann hinkt auch natürlich dieser Vergleich zur klassischen Sauna. Von daher, da ist wirklich ein erheblicher Unterschied bei den verschiedenen Herstellern. Genau, als letzten Punkt dieses Podcasts wollte ich euch noch ein paar praktische Tipps für die Nutzung der Infrarotkabine und auch der klassischen Sauna mitgeben. Hier ist natürlich ganz klar die Frage oder die Anleitung, ob ihr Anfänger seid oder nicht. Je nachdem sozusagen, wenn man schon regelmäßiger Saunagänger ist, dann muss man, glaube ich, nicht zurückhalten, sondern da kann man wirklich auch loslegen. Aber für die Leute, die tendenziell noch nie eine Infrarotsauna verwendet haben und vielleicht auch, ich sage mal, das letzte Mal vor mehreren Monaten in dieser Sauna waren, gilt es wirklich als oberstes Ziel, erstmal sanft anzufangen und dem Körper sozusagen etwas Zeit zu geben, um sich mit diesem Impuls, mit diesem positiven Stress, weil es stresst unseren Körper ja schon, klarzukommen. Und da so ein bisschen als Leitfaden empfehlen wir eigentlich immer, lass diese Infrarotsauna gerne mal 15, 20 Minuten vorwärmen, dann hat sie ungefähr eine Lufttemperatur von 40 Grad. Die Lufttemperatur ist sekundär, weil das Ziel in einer Infrarotsauna eben ist, diese Infrarotstrahlung zu erzeugen. Nach 15 Minuten sind diese Strahler betriebsbereit. Das heißt, sie geben dann die gewünschte Infrarotfrequenz ab. Und mit der Zeit erwärmt sich natürlich auch die Lufttemperatur. Das heißt, wenn ich diese Infrarotsauna, ich sage jetzt mal eine Stunde anlassen würde, hätte ich mit der Zeit wahrscheinlich 50 oder 55 Grad. Das ist aber natürlich nicht das primäre Ziel. Das heißt, es ist mehr ein Begleiteffekt mit laufender Zeit, weil eigentlich geht es vor allem um diese Infrarotstrahlung. Aber lass die 15 Minuten vorwärmen, dann solltet ihr ungefähr so im Temperaturbereich bei 38, 40, 42 Grad in die Infrarotsauna gehen. Und dann macht mal 20 bis 25 Minuten. Versucht vorher nochmal einen halben Liter Wasser zu trinken. Nehmt euch gerne ein Glas Wasser mit in die Infrarotsauna und seht wirklich zu, dass ihr gut hydriert seid und einfach ausreichend trinkt und vielleicht vorher auch schon getrunken habt. Wichtig ist, dass ihr vor der Nutzung im Idealfall vor 2 Stunden nichts mehr gegessen habt. Das heißt, wirklich versuchen, mit einem einigermaßen leeren Magen reinzugehen. Wenn ihr noch was essen müsst, dann vielleicht ein Stück Banane oder irgendwas, aber was ein bisschen Zucker hat und ein kurzer Energielieferant ist. Aber versucht wirklich schwere Mahlzeiten einfach auszulassen. Genau. Und dann nach diesen 20, 25 Minuten guckt mal, wie es euch geht. Wenn ihr sagt, Mensch, das war einfach, das fühlt sich gut an, ich habe keine Kopfschmerzen, dann macht gerne länger. 30, 35, 40 Minuten, aber immer ganz klar mit dem Ziel, dass ihr mal in euch geht und einfach mal guckt, wie geht's mir. Wir hatten den Dr. Mark Cohen, das ist einer der führenden australischen Forscher, was sozusagen das Thema Hitzetherapie und Kältetherapie angeht. Und er sagte ganz klar, ihr wollt eigentlich an diesen Punkt gehen, wo es leicht ungemütlich wird, wo der sozusagen das Innere in einem sagt, ich muss jetzt hier raus, das war mir zu heiß. Und dann wollt ihr 3 tiefe Atemzüge nehmen. Also sozusagen nochmal etwas mehr, vielleicht nochmal eine halbe Minute mehr drinbleiben. Und dann wollt ihr aus der Sauna rausgehen, wollt nicht sofort eigentlich eine kalte Dusche machen, sondern wollt eigentlich eher mal so ein bisschen euch mal vielleicht mal kurz hinsetzen, vielleicht nochmal einen Schluck Wasser nehmen, ein bisschen frische Luft schnappen und dann irgendwann die kalte Dusche nehmen. Einfach, dass ihr den Kreislauf und auch diesen Schock durch die Kälte nicht sofort verursacht wird. Das kann auch einfach für den Kreislauf etwas zu viel sein. Ne? Für die Leute, die aber gewohnte Saunagänger sind, da habt ihr sicherlich eure eigene Routine und euer eigenes Saunaregime. Von daher macht dann einfach gerne das, was ihr möchtet. Bei der klassischen Sauna auch da tendenziell eher mit geringeren Temperaturen anfangen, also vielleicht so 60, 70, 80 Grad. Guckt mal, dass ihr 10 Minuten gut aushaltet, macht dann 15 Minuten Pause, macht einen zweiten, gegebenenfalls einen dritten Saunagang. Wichtig ist vor allem dann, wenn ihr sozusagen viel sauniert oder viel schwitzt, dass ihr eben auch ein gewisses Elektrolyt zu euch nehmt, ne? Also einen Mix vielleicht aus Magnesium, etwas mehr Salz vielleicht absorbieren und aber essen, aber natürlich vor allem immer hochwertige Quellen, also jetzt nicht irgendwie Baked Beans aus der Dose danach, sondern wirklich einmal zusehen, dass ihr eurem Körper die gesunden Nährstoffe zuführt, weil ihr verliert eben nicht nur Wasser, sondern auch verschiedene Salze, Mineralien und so weiter und so fort. Man kann die Saunasitzung oder auch sozusagen dieses Schwitzen noch intensivieren, da gibt es verschiedene Tricks. Ich kann zum Beispiel vorher ein heißes Wannenbad machen oder eine heiße Dusche machen. Ich kann vorher eine kleine Sporteinheit machen. 20, 25 Minuten ist Sport ist sowieso noch mein eigenes Thema, weil auch da natürlich die Erholungsdauer sozusagen durch die Sauna nach dem Sport verbessert werden kann. Sehr gut erforschtes Thema. Aber sozusagen, wenn ihr vorher schon eine Form der Bewegung oder Körpertemperatur durchführt, dann führt es eben dazu, dass er in der Sauna schneller ins Schwitzen kommt. Es gibt verschiedene Entgiftungsprotokolle, vor allem sozusagen das Niacin-Entgiftungsprotokoll. Das kann, wie gesagt, das empfehle ich Ihnen nicht, aber für die Leute, die es mal googeln wollen, ich werde mal gucken, dass ich unten einen kleinen Link hinsetze. Es gibt das Andy-Cutler-Entgiftungsprotokoll. Genau, da gibt es eigentlich deutsche Gruppen für, die sich so ein bisschen austauschen dazu. Aber das ist wirklich intensiv und da muss man sich auch mit auskennen, im Idealfall auch mit einem Heilpraktiker und irgendeinem Entgiftungsexperten arbeiten, dass man nicht einfach so lossaniert und versucht zu entgiften. Genau, ich kann natürlich dabei meditieren, ich kann einen Podcast hören, also auch da kann ich die Zeit eigentlich gut nutzen. Wir haben mit Kleiner selber verschiedene Ergänzungsmöglichkeiten, die man in die Sauna noch integrieren kann, Rotlichttherapie, ein Salzinhalator und. Und da kann man sozusagen ein bisschen aber überlegen, wie man es verbessern kann. Ich bin aber ganz klar der Fan davon, eigentlich wirklich zu sagen, gönnt euch die Auszeit, packt das Handy weg, nehmt euch ein Buch, schließt die Augen, meditiert eine Runde. Wichtig, keine wirklichen intensiven Atemübungen in der Sauna, das kann auch gefährlich werden, und genießt diese Auszeit. Und dann geht es wirklich darum, eigentlich eine Form der Routine oder auch eine Regelmäßigkeit hinzubekommen, weil das sagt die Studienlage ganz klar, je öfter und je regelmäßiger wir diesem Herz-Kreislauf-Impuls und zuführen, desto besser, ne, desto besser ist es für die Entgiftung, desto stärker wird mein Herz, desto geringer wird die Entzündung. Und von daher, das wäre auf jeden Fall natürlich ganz klar das Ziel, wenn man wirklich die Gesundheit in die Hand nehmen möchte. Das war der letzte Teil des Solo-Podcasts. Ich weiß, es waren viele Informationen. Gebt mir gerne mal Feedback oder lasst uns eine Bewertung da, ob ihr das hilfreich fandet oder ob es zu viel war. Vielleicht nochmal als kleine Reflexion. Wir haben über Infrarot gesprochen, über die Infrarotsauna, über die Rotlichtlampe. Wo sind die Unterschiede? Wir haben über einen gewissen historischen Kontext gesprochen, wie lange Infrarot denn eigentlich schon vorhanden ist. Wir haben dann über die Infrarotsauna und die klassische Sauna gesprochen. Ist das eine besser als das andere? Kann man das beantworten? Ja, nein. Ich habe da meine persönliche Empfehlung ausgesprochen. Wir haben gesundheitliche Vorteile beleuchtet, ne, vom Gewichtsverlust, verbesserter Schlaf, Entgiftung, Gewichtsverlust und so weiter. Und dann haben wir am Ende jetzt eben noch mal so die praktischen Tipps ausgesprochen. Da geht wirklich, also es gibt keine ideale Saunadauer. Das ist hochgradig typenabhängig. Das ist sogar saisonal abhängig. Ne? Im Sommer kommen wir schneller ins Schwitzen als im Winter. Von daher probiert er gerne ein bisschen rum und versucht wirklich mal eine Routine hinzubekommen. Einmal die Woche, wenn ihr es nicht öfter schafft, dann vielleicht zweimal die Woche. Versucht es ein bisschen in den Alltag einzubinden, versucht es mit verschiedenen Sachen zu kombinieren, weil wir alle haben einfach de facto gesehen wenig Zeit und wir haben das Gefühl, wir haben wenig Zeit, weil Anforderungen da sind, Arbeit, Kinder, Familie, sonstige Themen. Aber versucht es wirklich häufig einzubinden in euren Alltag. Versucht wirklich einmal pro Tag vielleicht zu schwitzen. Und dann hoffe ich, dass ihr da viel mitgenommen habt, dass das vielleicht einige gesundheitliche Tipps für euch darstellen. Und ich freue mich auf die nächsten Gäste, auf die nächsten Solo-Episoden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür. We'll be right back.